بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister im Islam, herzlich willkommen zu unserem kleinen Fasten-Seminar, Siyam-Seminar, so kurz vor dem Monat Ramadan. Und wir werden versuchen, inshallah ta'ala, in den Minuten und Stunden, die uns zur Verfügung stehen, etwas ausführlicher auf die Rechtsbestimmungen des Fastens einzugehen, inshallah ta'ala. Und wir werden bi'idhnillahi azza wa jal unser kleines Seminar mit einem sehr wichtigen Thema beginnen. Einem Thema beginnen, über das es immer wieder Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten und sogar Streitereien und Vorwürfen, wie dass man Bid'a in der Religion begehen würde oder dass man nicht mit der Moderne gehen würde, auf der anderen Seite konfrontiert wird. Und aus diesem Grund halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass wir mit diesem typischen Streitthema, was es jedes Jahr immer wieder aufs Neue gibt, unser Seminar beginnen, inshallah ta'ala. Und zwar die wichtige Frage, die essentielle Frage: Wie wird eigentlich der Beginn des Monats Ramadan festgelegt? Weil wenn wir nämlich über das Fasten sprechen, sprechen wir ja in der Regel über das Fasten im Monat Ramadan. Es gibt ja noch andere Arten von Pflichtfasten, die wir heute inshallah ta'ala noch erfahren werden. Es gibt das Sunna-Fasten, das freiwillige Fasten. Das werden wir heute auch nochmal inshallah ta'ala besprechen, welche Arten von freiwilligen Fasten es gibt. Aber das wichtigste Fasten, was uns Muslime alle betrifft, ist, und das ist auch das Fasten, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt, ist das Fasten im Monat Ramadan, welches im zweiten Jahr nach der gesegneten Hijra unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zur Pflicht geworden ist. Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. O ihr, die ihr glaubt, das Fasten wurde euch vorgeschrieben, wie es denjenigen vorgeschrieben wurde, die vor euch waren, auf dass ihr Taqwa, Gottesfurcht, Gottesbewusstsein erlangen möget. Mit anderen Worten, wenn wir über das Fasten sprechen, sprechen wir in der Regel über das Pflichtfasten. Und ein Vers darauf sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Ayyaman ma'dudat. Bestimmte abgezählte Tage, welche Allah subhanahu wa ta'ala für das Pflichtfasten festgelegt hat. Nur die große Frage, die sich stellt, wann und wie legen wir eigentlich den Beginn des Monats Ramadan und das Ende des Monats Ramadan fest? Allah sagt nämlich gleich darauf, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Wer von euch den Monat bezeugt, der soll ihn fasten. Was heißt, wer von euch den Monat bezeugt? Was bedeutet, wer von euch den Monat bezeugt? Welche Möglichkeiten gibt es, um den Beginn dieses Monats festzulegen? Und hier gibt es zunächst erst einmal eine Methode, über die es unter muslimischen Gelehrten keine Meinungsverschiedenheiten gibt. Über ihre Legitimität. Weil nämlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst eigenhändig diese Methode festgelegt hat. Und zwar in mehreren authentischen Überlieferungen, welche auf unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückgehen und welche bei Bukhari und Muslim stehen. Sumu li ru'yatihi als Beispiel, fastet dann, also beginnt mit dem Fasten vom Ramadan, wenn ihr ihn seht. Wen seht? Wen seht? Den Hilal, das heißt die Neumondsichel, die jüngste Sichel, die ich überhaupt bezeugen kann. Und brecht euer Fasten, beendet euer Fasten, wenn ihr ihn seht, den Neumond vom Monat Shawwal. فإن غبي عليكم أو غم عليكم verschiedene روايات verschiedene Versionen und Wortlaute dieses Hadithes فأكملوا عدة شعبان ثلاثين أو ثلاثين يوما wie in einer anderen Überlieferung in einer anderen Version. Wenn ihr ihn nicht sehen könnt aufgrund von schlechten Witterungsverhältnissen, weil die Sicht versperrt ist. Das kann ja passieren. In Deutschland passiert das regelmäßig. Warum? Weil man einfach den Neumond nicht mit bloßem Auge und auch nicht mit Teleskop sichten kann aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse, weil es bewölkt ist. فَأَكْمِنُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ So lasst die Anzahl des Monats Sha'ban 30 sein. Also 30 Tage sein. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns aufgezeigt in der authentischen Überlieferung bei Imam al-Bukhari, dass der Monat hakada au hakada ist. So oder so, was heißt das? 9 oder 10 Tage? Nein. Er meint damit 30 Tage oder 29 Tage. Auch wenn der Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala der gleiche ist. Shahrani la yanqusan. Zwei Monate werden nicht weniger hinsichtlich ihres Lohnes. Ja, der Monat Ramadan und der Monat Dhul-Hijja. Ja, warum? Weil sie könnten 29 Tage sein oder sie könnten 30 Tage sein, egal ob es 29 oder 30 Tage sind. Ich erhalte den Lohn, als hätte ich 30 Tage vollständig gefastet. Das ist eine Freigebigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala und im Grunde genommen ein Geschenk von unserem Schöpfer subhanahu wa ta'ala. Das ist die Methode, über die sich alle Gelehrten einig sind. Das heißt, am Abend nach Sonnenuntergang, des 29. Sha'ban, wichtig nach Sonnenuntergang, des 29. Sha'ban, sollte der Neumond gesichtet werden von einer Person, wie es die meisten Gelehrten sagen, manche sagen, es müssen auch zwei sein, aber die Mehrheit der Gelehrten sagt, es reicht auch eine Person aus, ganz gleich, ob es ein Mann ist oder ob es eine Frau ist. Ein ganz wichtiger Aspekt, das deutet nochmal darauf hin, dass die Zeugenaussage einer Frau nur dann halb so viel wert ist, wenn, und das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir auch mit Nichtmuslimen diskutieren, wenn sie, wenn es sich um einen Bereich handelt, ein Gebiet handelt, wo sie weniger Erfahrung hat. Wie beispielsweise im Wirtschaftsbereich, was der Koran ja empfohlen hat und Ibn al-Qayyim sagt, empfohlen hat. Ganz wichtig, das heißt, der Richter, wenn er glaubt, dass eine Frau in der Hinsicht glaubwürdig ist, weil sie sich nämlich in diesem Bereich auskennt, könnte auch die Zeugenaussage einer Frau akzeptiert. Es geht hier nämlich um das Leihen von Geld. Ich gebe Darlehen. Und Allah zeigt mir auf, wie ich mein Darlehen sichern kann. Und sagt, wenn sozusagen das zwei Zeugen von den Männern anwesend sein sollen. Wir machen einen kurzen Exkurs, ja? Und wenn es nicht zwei Zeugen von den Männern sind, dann ein Mann und zwei Frauen. Falls die eine sich irren sollte, so kann die andere sie erinnern. Sich irren sollte, warum? Aus verschiedenen Gründen, weil sie wenig Erfahrung hat in diesem Bereich. Ja, weil damals die Frauen nun mal nicht viel mit Wirtschaft zu tun hatten, die Männer haben sie ernährt. Also war es eher unüblich gewesen für eine Frau, sich in diesem Bereich auszukennen. Und damit sie unterstützt wird und damit sie dann auch vor Gericht, und damals war es nicht üblich gewesen, dass an Gerichtsverhandlungen teilnehmen, dann auch wirklich aussagen kann und nicht Angst haben muss, dass sie dann irgendwie bedroht wird von dem Mann, das war damals üblich gewesen, war noch eine andere Frau da gewesen, die das dann sozusagen nochmal bekräftigen konnte, sodass sozusagen nicht eine dies bezeugt, sondern zwei bezeugt. Ein ganz wichtiger Aspekt und deswegen in anderen Bereichen, wo Frauen genauso viel Erfahrung haben wie Männer, wird ihre Zeugenaussage genauso akzeptiert wie ein Mann und es ist gleichwertig. Und ihr müsst euch vorstellen, das heißt, sollte eine Frau bezeugen, dass sie den Hilal gesichtet hat, fastet die gesamte Umma. Das heißt, die gesamte Umma unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam akzeptiert in der Hinsicht, was eine Säule ihrer Religion betrifft, die Zeugenaussage einer Frau genauso wie von einem Mann. Also mit anderen Worten, sie sind gleichwertig. Etwas sehr, sehr Wichtiges. Gut, aber das ist nicht unser Thema. Wichtig ist, dass dies die traditionelle Methode ist, welche uns unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgezeigt hat. Sollte jedoch, und jetzt ist das wichtig, sollte jedoch aufgrund von schlechten Witterungsverhältnissen am Abend des 29. Sha'ban der Neumond nicht gesichtet werden können, sagt uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam, so lass die Anzahl der Tage vom Schaban 30 sein. Also mit anderen Worten, der darauf folgende Tag ist vom Schaban und nicht vom Ramadan. Ist verständlich, oder? Gut. Das ist jetzt sozusagen die traditionelle Methode. Und das ist übrigens die Meinung der Mehrheit der Gelehrten. Imam Ahmad vertritt eine andere Meinung. Aus welchem Grund? Weil er nämlich sich auf eine andere Version dieses Hadithes stützt. Und zwar die Version, in welcher der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das ist die Version von Abdullah ibn Umar, die erste ist von Abu Huraira radiallahu anhu, und wie gesagt, in dieser zweiten Version sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَإِنْ رَمَّ عَلَيْكُمْ, wenn sozusagen er nicht sichtbar sein soll, weil es verdeckt ist, die Sicht, فَقْدُرُ لَهُ, ganz wichtig, فَقْدُرُ لَهُ, was heißt فَقْدُرُ لَهُ? Imam Ahmad, nein, Imam Ahmad, ich werde es gleich erklären, inshallah ta'ala, Imam Ahmad ibn Hanbal sagt, das bedeutet, so engt ihn ein. Also so engt den Monat Sha'ban ein und lasst ihn lediglich 29 Tage sein und fastet den darauffolgenden Tag. Er stützt sich auf diese Überlieferung. Und Qadara, Allah erwähnt das Wort Qadara auch im Koran. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Und er engt seinen Risk, seine Versorgung ein zu den Fajr und er sagt, mein Herr hat mich erniedrigt. Ja, also er sozusagen interpretiert diesen Hadith so. Die anderen Gelehrten sagen, nein, wir müssen die verschiedenen Versionen dieses Hadiths, die verschiedenen Wortlaute miteinander in Einklang bringen. Ja, und dementsprechend, weil der Prophet aus den authentischen Überlieferungen gesagt hat, dass man Schaban in diesem Fall 30 Tage lang sein lassen soll, muss diese Version in diesem Sinne zu verstehen sein. Also sie versuchen, die verschiedenen Hadithe zu vereinbaren. Interessant ist, und das ist das Interessante, interessant ist, dass es noch eine dritte Auffassung über diesen Wortlaut gibt. فَقْدُرُ لَهُ. Und das ist es, worauf wir näher eingehen möchten. Weil jetzt kommen wir zu zwei anderen Methoden, welche in der heutigen Zeit ebenfalls gängig sind und angewendet werden in verschiedenen islamischen Ländern. Das ist die traditionelle Methode, die uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgezeigt hat. Jetzt kommen wir aber und leiten wir über zu zwei anderen Methoden, die heutzutage Anwendung gefunden haben in der islamischen Welt. Und zwar sagen jetzt einige große Imame, das ist ganz wichtig, nicht Leute, die kein Wissen haben, sondern große Imame der Salaf. Große Imame der Salaf. Wie, und ich nenne euch diese Imame, inshallah ta'ala, wie Mutarrif ibn Abdillah ibn Shikhir. Und Mutarrif ibn Abdillah ibn Shikhir ist einer der großen Tabi'in gewesen. Einer der großen Tabi'in gewesen, der Nachfolgegeneration. Einer der Gelehrten unter den Tabi'in. Wie Ibn Suraj von den Schafi'iten, der im Jahr 306 nach der Hijra gestorben ist. Das heißt, in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts nach der Hijra gelebt hat und sehr nahe an Imam al-Shafi'i gewesen. Er hatte nicht mehr miterlebt, weil Imam al-Shafi'i ist sozusagen in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts nach der Hijra gestorben, aber er gehört zu den großen Gelehrten innerhalb des Schafi'itischen Madhabs und seiner Zeit ist er der Imam des gesamten Schafi'itischen Madhabs seiner Zeit gewesen. Also sozusagen der anerkannte Imam seiner Zeit. Und Ibn Qutayba, ein großer politischer Gelehrter, die unter Faqduru lahu etwas anderes verstanden haben. Und zwar, die gesagt haben, man soll sozusagen, wenn man den Mond nicht sichten kann, ihn dann sozusagen im Grunde genommen durch die verschiedenen Mondphasen berechnen. Qaddiruhu bihasabi al-manazil. Also nach den verschiedenen Mondphasen soll ich dann sozusagen abschätzen, ob der Mond sichtbar wäre, also man ihn sehen könnte, sollte es unbewölkt sein oder nicht. Ganz wichtig, es sind nicht kleine Gelehrte, die das gesagt haben. Sie haben es aber auf einen Fall bezogen. Sie haben es auf was bezogen? Sie haben es darauf bezogen, dass man ihn nicht sehen kann. Aber sie haben im Endeffekt was gesagt? Sie haben im Endeffekt gesagt, dass die Berechnung durchaus angewendet werden kann. Und jetzt hört euch mal an, was Imam Ibn Suraij, der vollständige Name von diesem Imam ist Abul Abbas Ibn Suraij, ja, also das heißt der vollständige Imam, der Name, der ist noch länger, du wirst arabischen Namen immer etwas länger, ja, aber wie gesagt, Abul Abbas Ibn Suraij, er hat gesagt, nein, wir müssen beide Versionen dieses Hadiths getrennt betrachten. Weil mit jeder Wortlaut dieses Hadithes wird jemand anderes angesprochen. Der Wortlaut, der sagt, dass man Schaaban 30 Tage lang sein lassen soll, er spricht die Armen an. Die einfachen Muslime, welche nicht berechnen können und welche sich nicht in der Astronomie auskennen. Während der andere Wortlaut, Taqduru lahu, die Khasa anspricht. Das heißt, die Leute, die sich in diesem Bereich auskennen, die Astronomie studiert haben und welche dies auch berechnen können. Das heißt, und das ist sehr, sehr wichtig, das heißt, er sagt, beide Wortlaute sind gültig, man muss sich in einen sozusagen uminterpretieren, ja, oder sozusagen irgendwie versuchen, sie miteinander sozusagen in Einklang zu bringen, sondern beide sprechen ganz verschiedene Gruppen an. Also hast du die Möglichkeit, es selbst zu berechnen, dann tue dies. Und übrigens, dies finden wir in welchem Buch? Ich habe das extra nochmal nachgeschlagen in den Quellen. Und zwar im Majmu' von Imam an-Nawawi. Das ist eines der bekanntesten Fiqh-Bücher überhaupt, weil es nämlich den schafi'itischen Madhhab sehr ausführlich behandelt und gleichzeitig auch die andere Meinung aufzeigt. Und er behandelt dies und genau zu der Frage, wie man den Monat Ramadan, den Beginn des Monats Ramadan festlegt. Imam an-Nawawi, damit wir wissen, ist ein Gegner der Berechnung. Ja, ganz wichtig, er ist ein Gegner der Berechnung, aber er zeigt die verschiedenen Meinungen auf und erwähnt unter anderem, dass Suraij in seinem Buch eine große Rolle spielt, weil er zu den großen Imam des schafi'itischen Madhabs gehört, dass er sozusagen gesagt hat, in diesem Fall soll man dies berechnen. Er sagt nein, dass Imam an-Nawawi antwortet darauf und sagt nein, das ist nicht akzeptabel. Ja? Aber warum er darauf so antwortet, das werden wir gleich sehen, inshallah. Ja? Wichtig ist, und das ist es, worauf es ankommt, es gibt für die Berechnung unter den As-Salaf as-Salih durchaus eine Grundlage und sogar in den Hadithen unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt kommen wir zu den beiden Meinungen, die heute ebenfalls Anwendung finden. Und werden auch gleich nochmal schauen, welche zeitgenössischen Gelehrten diese Meinungen vertreten und auf welche Belege sie sich konkret stützen neben diesem Hadith unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und zwar die sozusagen entgegengesetzte Meinung von der traditionellen Meinung ist die, die besagt, dass man den Neumond, dass man den Beginn des Monats Ramadan allein durch Berechnung festlegt. Das heißt, man sichtet nicht mehr, sondern man sagt im Voraus schon, wann der Monat Ramadan beginnt, ohne ihn zu sichten. Und diese Meinung besagt, dass wenn berechnet wird, dass er sich sozusagen zu sichten wäre, also es möglich ist, ihn zu sichten, automatisch dann auch, dann der nächste Tag, der Ramadan ist, ganz gleich, ob ihn jemand gesichtet hat oder nicht. Also mit anderen Worten, ich kann schon ein Jahr vorher sagen, durch die Berechnungen, dass an dem und dem Tag der Monat Ramadan ist. Das ist eine Meinung, welche Anwendung findet. Das bekannteste Land, was sozusagen dies so macht, ist die Türkei. Ja? Und die Muslime in Deutschland zumindest, ja, schützen sich ebenfalls auf diese Fatwa, ja, und der KRM, der Koordinationsrat der Muslime, dann auch der Europäische Rat für Fatwa und Studien, ja, sie sozusagen schützen sich ebenfalls auf diese Fatwa und sagen, man berechnet den Neumond und braucht ihn nicht zu sichten. Das ist die eine Meinung. Wir werden gleich doch etwas näher eingehen, worauf sie sich stützt. Die mittlere Meinung ist ebenfalls eine Meinung, die schon von großen Gelehrten früher vertreten wurde, wie Imam As-Subki, ganz wichtig, ja, Imam As-Subki, ja, der diese Meinung vertreten hat und der sozusagen auch danach geurteilt hat, und zwar eine Zwischenmeinung, nämlich wir verwenden die Berechnung, um auszuschließen, oder wir nutzen die Berechnung, weil der, sozusagen, um ausschließen zu können, dass der Mond sichtbar ist, aber wir verwenden sie nicht, um sozusagen den Beginn des Monats festzulegen. Also, nochmal, etwas einfacher formuliert. Sollte jemand behaupten, dass er den Neumond am 29. Schaban gesichtet hat, jedoch die Astronomie berechnet haben, die Gelehrten der Astronomie berechnet haben, dass es unmöglich ist, dass der Neumond zu sichten ist an diesem Tag, dann wird diese Aussage abgelehnt. Entweder hat sich diese Person geirrt, oder sie hat gelogen. Eins von beiden. Ja? Aber ihre Aussage ist abzulehnen, aus welchem Grund? Weil nämlich die Berechnung sehr genau ist, ja, und aus diesem Grund es unmöglich ist, dass der Neumond gesichtet wird. Das hat ein Imam gesagt, der vor mehreren Jahrhunderten gelebt hat, zur Zeit von Ibn Taymiyyah, war ein Gegner von Ibn Taymiyyah gewesen, ja. Er ist ein starker Asch'arid gewesen, aber er ist ein großer Faqih gewesen, und viele Gelehrte haben ihn als Mujtahid bezeichnet. Ja? Und wichtig ist sozusagen, er ist ein anerkannter Gelehrter, Imam As-Subki. Gut, und er sagt, hat diese Meinung vertreten. Dann kommen wir in die Neuzeit jetzt. Ja? Sheikh al-Maraghi, ich weiß nicht, ob euch der bekannt ist, dieser Name, ist einer der sozusagen Vorsitzenden der Al-Azhar-Universität gewesen, sozusagen Anfang des 20. Jahrhunderts, ist Sheikh Mustafa al-Maraghi, der Imam der Al-Azhar-Universität. Zur damaligen Zeit war die Al-Azhar noch etwas gewesen. Ja? Zur damaligen Zeit, sie ist wieder etwas, Alhamdulillah. Ja? Das Problem war, zur Zeit von Mubarak, ja, wurde natürlich sehr viel Druck, und von Abd al-Nasr sehr viel Druck ausgeübt auf die Al-Azhar. Man hat versucht, ihre Rolle zu mindern, so gut es geht. Ja? Aber Alhamdulillah, jetzt fängt die Al-Azhar wieder an, zu der Stellung zurückzufinden, die sie einmal innehatte. Wichtig ist, ja, dass zur damaligen Zeit Sheikh al-Maraghi genau diese Fatwa gegeben hat, weil er sozusagen der Vorsitzende der Al-Azhar-Universität gewesen ist, und dann jemand behauptet hat, dass er den Neumond gesichert hat, und er hat seine Aussage abgelehnt. Weil er hat ja bestimmt gehabt, wann Ramadan beginnt, als Vorsitzender der Al-Azhar-Universität, ja. Es ist immer die Al-Azhar, die bestimmt in Ägypten, wann Ramadan beginnt. Und er hat seine Zeugenaussage abgelehnt gehabt. Und dann gab es da eine Diskussion, ja, unter den Gelehrten in Ägypten, ja, ob das richtig ist oder nicht. Aber er hat sich auf was gestützt? Er hat sich auf die Fatwa von Imam As-Subki gestützt. Ja? Jetzt gibt es einen Sheikh, der zur Zeit von Sheikh al-Maraghi gelebt hat, aber noch jung gewesen ist. Dieser Sheikh heißt Ahmed Shakir. Und Ahmed Shakir ist zu seiner Zeit der Hadith-Gelehrte Nummer 1 in ganz Ägypten gewesen. Und wenn man sagt in Ägypten, bedeutet das auch in der ganzen islamischen Welt. Ja? Hadith-Gelehrte Nummer 1. Ja? Jemand, der wirklich anerkannt ist. Auch von heutigen Gelehrten. Anerkannt ist. Wenn er zu einem Hadith sagt Sahih, dann hat das Gewicht. Wenn er zu einem Hadith sagt Da'if, dann hat das Gewicht. Ja? Er war zunächst erst einmal, weil sein Vater Muhammad Shakir, auch ein großer Gelehrter der damaligen Zeit, stark die Fatwa von Al-Maraghi kritisiert hat, war ebenfalls zunächst erst einmal gewesen. Aber dann hat er sich nochmal ausgiebig mit dieser Fatwa auseinandergesetzt. Und hat dann einen Aufsatz geschrieben, in dem er zu der Erkenntnis gekommen ist, dass es verpflichtend ist für die Muslime, sich auf die Berechnung zu stützen. Verpflichtend ist für die Muslime, er sagt das so, wortwörtlich, ich sozusagen sehe es als eine Pflicht für die Muslime an, dass sie die Beginne der islamischen Monate berechnen. Weil es geht nicht nur um den Beginn von Ramadan, es geht auch um den Beginn von anderen islamischen Monaten. Weil wenn ich die anderen Monate, die vorher sind, schon falsch berechne, wozu führt das? Dass ich automatisch auch Ramadan dann falsch berechnen werde. also ein Problem. Und er sagt ganz klar, ich sehe jetzt eine Verpflichtung an, dass wir uns auf die Berechnung stützen. Aus welchem Grund? Weil die Berechnung genauer ist als das Sehen oder das Sichten mit dem bloßen Auge oder auch mit Hilfsgeräten. Ja? Ach, sehr interessant. Dann neben ihm Sheikh Rashid Rida, derjenige, der mit Sheikh Mohammed Abdu Majalat al-Manar, das Manar-Magazin, verfasst hat und der Tafsir al-Manar geschrieben hat. Dann haben wir den Mufti von Syrien, Mustafa al-Zarqa, bekannter Mufti, Gelehrter zu seiner Zeit. Ja? Dann haben wir Sheikh Yusuf al-Qaradawi in der heutigen Zeit und viele andere Gelehrte, die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind, welche auch unter anderem diese Meinung vertreten. Natürlich gibt es auch Gelehrte, ja, und es gibt, ich würde sogar eher sagen, dass es eher die Mehrheit ist, welche sozusagen eine unter arabischen Gelehrten, es gibt ja noch sozusagen anderen Kulturen wie Türkei und so weiter und so fort, aber jetzt die eher sozusagen die andere Meinung vertreten, aber es werden immer mehr Gelehrte. Worauf ich hinaus möchte ist, das, und das ist das, was ich bezwecken möchte mit diesem Vortrag, dass diejenigen, die behaupten, dass es sich um eine Bid'ah handelt, dass man sich auf die Berechnung stützt, im Grunde genommen überhaupt nicht verstanden haben, was es geht. Diejenigen, die behaupten, es handelt sich um eine Bid'ah und dann E-Mails rumschicken, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, in diesem Zusammenhang. Ja? Diejenigen, die sich deinem Gebot widersetzen, sie sollen sich in Acht nehmen, dass sie in Versuchung geraten oder von einer harten Strafe getroffen werden. Allahu Akbar, da gibt sich jemand Mühe, um den Monat Ramadan festzulegen und dann wird ihm so ein Vers an den Kopf geworfen. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Leute, es geht hier um eine Khilaf-Frage. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand sagt, ich habe sozusagen mit der Berechnung Probleme. Kein Problem. Man kann darüber diskutieren. Man kann über alles diskutieren. Aber ich habe ein Problem damit, wenn jemand den anderen vorwirft, sie würden ihre Neigung befolgen. Wenn jemand den anderen vorwirft, sie würden sich nicht auf Koran und Sunna stützen. Das ist Unsinn. Und ich werde jetzt aufzeigen, und ich werde euch die Belege aufzeigen, und ich bin mir sicher, wenn ihr die Belege hört, viele von euch werden überzeugt sein, weil die Belege stark sind. Nummer 1. Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam überhaupt diese Methode festgelegt? Hat er es festgelegt, weil die Methode an sich eine Ibadah ist? Oder weil es sich lediglich um ein Mittel zur Festlegung des Beginns einer Ibadah handelt? Um was geht es? Um ein Mittel oder um eine Ibadah? Es geht hier um ein Mittel. Der beste Beleg dafür ist, dass Jibril alaihi salam dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gezeigt hat, wie er die Gebetszeiten festzulegen hat. Und wir kennen alle den Hadith von Jibril, dass er am ersten Tag mit ihm so dann und dann gebetet hat und am nächsten Tag dann sozusagen zu einer anderen Zeit und somit die Gebetszeiten festgelegt wurden. Und Allah sogar im Koran über das Gebet spricht, indem er sagt, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Das Gebet ist für die sozusagen für die Gläubigen etwas zu einer festgeschriebenen Zeit. Ja? Und trotz alledem, subhanallah, diejenigen, die laut rufen, Bid'a, 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 in jeder Moschee haben wir einen Gebetskalender. Ich habe noch nie eine Moschee in meinem Leben gesehen, wo eine Sonnenuhr ist, wo ich ganz genau schaue, wo der Schatten ist. Allahu Akbar, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Jibril alaihi wa sallam hat ihm die Methode aufgezeigt. Aber beim Gebet, das ist kein Problem, sich nach Berechnungen auf Berechnungen zu stützen. Und die meisten, ich bin mir sicher, wissen nicht einmal, wie die Gebetszeiten berechnen. Ein Kalender, ja, der ist da. Und benutzen diesen Kalender da. Und ich bin mir sicher, dass die wenigsten wirklich wissen und verstehen, wie diese Gebetszeiten überhaupt ausgerechnet wurden. Und wer sie überhaupt ausgerechnet hat. Sie wissen gar nicht, wer sie ausgerechnet hat. Ist einfach. Hier, ich gehe auf islam.de. Da stehen doch die Gebetszeiten. Aha. Masha'Allah. Hier stützt du dich auf die Berechnung für ein ganzes Jahr. Und dann bleiben diese Gebetszeiten bei dir in deiner Hose 10 Jahre lang. Und du Miskin, du Armer, weißt nicht einmal, dass sich die Gebetszeiten sogar ändern können. Aber bete es einfach. Kein Problem. Du fastest sogar danach. Du hast eine Imsakiyya, wo drauf steht, wann du mit dem Fasten beginnen sollst. Hast du jemals aus dem Fenster geschaut? Nein, da ist es keine Bid'ah. Aber mein Gott, wenn der Monat Ramadan mit Berechnung festgelegt wird, قامت الدنيا ولم تقعد. dann steht die Dunya auf und setzt sich nicht mehr hin. Dann plötzlich hören wir überall Bid'a, Bid'a, Bid'a. Sag nicht Bid'a, sag, es überzeugt mich nicht so, kein Problem, Wallahi, ich habe kein Problem damit. Dann kann man diskutieren. Dann ist Brüderlichkeit vorhanden. Aber immer dieses in den Kopf werfen, das ist das Problem. Dann, Nummer zwei, das heißt, es ist ein Mittel und nicht eine Ibad an sich. Also brauchen wir gar kein so ein großes Problem daraus zu machen. Nummer zwei, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Methode so festgelegt und hat es auch begründet, warum er sie so festgelegt hat. Und zwar in der authentischen Überlieferung bei Imam al-Bukhari sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. Wir sind eine analphabetische Gemeinschaft. Weder schreiben wir noch rechnen wir. Der Monat ist so und so. Jetzt gibt es einige, die sagen, das ist doch der beste Beleg dafür, dass man nicht berechnen darf. Der Prophet hat es doch gesagt. Aha, in anderen Worten, du wirfst dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vor, dass er es zum Ziel für seine Umme gesetzt hat, dass sie immer analphabetisch bleibt. Nein, der Prophet hat das nicht aus diesem Grund gesagt. Der erste Vers, der herabgekommen ist auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist: Iqra, lies! Der Prophet hat Leute ausgetauscht bei der Schlacht von Badr, Gefangene, wenn sie 10 von den Kindern in Medina das Lesen und Schreiben beigebracht haben. Nun, wal qalami wa ma yasturun. Nun, sozusagen bei der Schreibrohr und was sie niederschreiben. Soll das etwa das Ziel der Umme sein, dass sie immer analphabetisch schreiben? Nein. Der Prophet hat lediglich die Lage seiner Umme zu seiner Zeit geschrieben. Stellt euch mal vor, der Prophet hätte von ihnen verlangt, dass sie berechnen sollen. Was würde das bedeuten? Mal ganz ehrlich. Das würde bedeuten, er hätte von ihnen etwas verlangt, was die meisten der damaligen Zeit nicht hätten ausführen können. Also, was bedeutet dies? Der Prophet sallallahu erleichtert ihnen es, indem er ihnen nämlich was aufzeigt, eine Methode, die jeder, egal wo er sich befindet, ausführen kann. Weil der Prophet ist nicht nur für gebildete Menschen gekommen, er ist für alle Menschen gekommen. Ob sie im tiefsten Dorf in Somalia leben, wo die Leute nicht lesen und schreiben können, oder ob es eine Hochkultur ist. Nur die Frage ist die, muss ich mich unbedingt an diese Methode halten, wenn es eine noch genauere Methode gibt, die mir noch genauer sagen kann, wann der Neumond sozusagen zu sichten wäre? Das ist die Frage, die sich stellt. Dann, Nummer drei, diejenigen, die berechnen, worauf stützen sich ihre Berechnungen? Mal ganz ehrlich, worauf stützen sich ihre Berechnungen? Stützen sich ihre Berechnungen nur auf Berechnungen, die theoretisch sind? Nein, ihre Berechnungen stützen sich auf Sichtungen von über mehreren hundert Jahren. Stimmt's? Das heißt, jede Minute, jede Sekunde, das ganze Jahr über, über Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg, haben sie gesichtet. Haben den Mond, die Sonne, die Sterne, die Planeten, all dies studiert, eingehend. Und darauf dann ihre Berechnungen gestützt. Also es ist nicht nur eine Sichtung, sondern es sind Millionen Sichtungen. Was ist genauer? Eine Sichtung von einem Laien oder Millionen Sichtungen von Leuten, die ihr Leben lang nichts anderes getan haben, als in den Himmel zu schauen? Ja, ganz ehrlich, ja? Was ist genauer? Ja? Und deswegen, ja, die Berechnung ist in jedem Fall genauer als das Sichten mit dem bloßen Auge. Gar keine Frage. Dann gibt es einige ganz schlaue, die sagen, ja, aber das ist doch kein Wissen, das ist ja Wahrsagerei, das hat nichts mit Wahrsagerei zu tun. Vielleicht zur Zeit des Propheten zu Hause gab es viele Munajjimun. Was ist Tenjim? Tenjim ist Astrologie. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Astrologie und Astronomie. Und die Gelehrten unterscheiden auch in ihren Büchern zwischen dem Munajjimin und den Hasibin. Ich habe das heute nochmal nachgelesen mit Emajmur. Es ist unglaublich, diese verschiedenen Meinungen, die es gibt. Ja, wo du staunst, ja. Der Hasib ist jemand, der Astronomie betreibt, berechnet Wissenschaft. Aber der Munajjim ist jemand, der Astrologie betreibt. Das heißt Hokus Pokus. Er liest in den Sternen, er kann die Zukunft voraus, weiter und so fort. Ein großer Unterschied. Und deswegen, da die Astrologie der Tenjin sehr verbreitet gewesen war zur Zeit unseres geliebten Propheten und in den sozusagen Mittelalter und so weiter und so fort, haben natürlich die Gelehrten Bauchweh gehabt. Bei der Frage, kann ich mich auf die Aussage eines Astrologen stützen? Natürlich nicht. Darüber sind wir uns alle einig. Aber kann ich mich auf die Aussage eines Astronomen stützen? Ja. Und wenn es nicht nur ein Astronom ist, sondern viele Astronomen sind, dann kann ich mich erst recht darauf stützen. Also mit anderen Worten, es geht sozusagen darum, dass die damaligen Gelehrten natürlich, weil die Wissenschaft noch nicht so entwickelt gewesen war, zunächst erst einmal große Zweifel hatten und viele es auch abgelehnt haben. Und wenn du die Begründungen der Gelehrten anschaust, warum sie die Berechnung ablehnen, sagen sie meistens, weil es keine Wissenschaft ist. Interessant, oder? Weil zu ihrer Zeit erst noch nicht so entwickelt gewesen war, wie in unserer heutigen Zeit. Also, ganz, ganz wichtig, ja, ganz, ganz wichtig, ja, diese ganzen sozusagen jetzt Argumente, ihr seht, die sind gar nicht so abwegig. Widersprechen diese Argumente, die ich gerade erwähnt habe, Koran und Sunna? Nein, sie widersprechen nicht Koran und Sunna. Kann ich trotzdem eine andere Auffassung haben? Ja, kann ich. Das ist kein Problem. Wir können darüber diskutieren. Aber jetzt kommt noch eine andere Frage hinzu, die sehr, sehr wichtig ist und die mich dazu tendieren lässt, dass ich sage, die Meinung, die besagt, dass wir berechnen sollen, ist für uns hier in Deutschland angebrachter. Gerade in Deutschland. Auch wenn ich eher sagen würde, damit man alle Meinungen berücksichtigt in den islamischen Ländern, wäre es vielleicht sinnvoller zu sagen, wir nehmen diese mittlere Meinung. Also wir schließen sozusagen mit der Berechnung aus, aber wir legen den Beginn des Monats nicht fest. Okay, aber wir leben hier in Europa. Und in Europa ist alles immer geordnet und geplant. Und das wissen wir. Und wir sind hier in Europa eine Minderheit. Das heißt mit anderen Worten, die Festtage müssen in den Kalendern, und wir kennen das alle, ja, immer schon vorher festgelegt sein. Ein Arbeitnehmer muss schon vorher wissen, wann er sich frei nehmen kann, damit er dann sozusagen an diesem Tag dann auch wirklich zum Eidgebet gehen kann. Ein Schüler genauso. Und wir kennen diese ganzen Probleme, die man hat in Bezug auf, gerade in Bezug auf den Eid. Und deswegen brauchen wir eine Methode, die es uns erleichtert, auch wirklich hier in Deutschland unsere Religion ausüben zu können in einer Art und Weise, die im Einklang steht mit unserer Situation. Und nicht die uns das Leben erschwert. Und sie erschwert uns das Leben, das wissen wir. Jedes Mal dieser Streit. Und ich sage euch eine Sache. Die meisten, die immer behaupten, die gehen nach der Sichtung, wie ich es bisher erlebt habe, sie gehen meistens nach der Sichtung in Saudi-Arabien. Warum Saudi-Arabien? Warum sind wir da nicht ehrlich und sagen, okay, die Sichtung hier in Deutschland als Beispiel. Wir einigen uns auf eine Sichtung in Deutschland. Ja, wir suchen sozusagen einen Rat aus, der verantwortlich ist für die Sichtung in Deutschland. Nach welchem islamischen Land gehen wir? Auf was wollen wir uns einigen? Das heißt, alles Fragen, die noch offen sind. Wichtig ist die Einigung. Und dann kommt noch ein ganz anderer Aspekt hinzu. Und zwar, das Allerwichtigste von allem, ist, dass die Muslime gemeinsam mit dem Fasten beginnen und erst recht gemeinsam das Fasten beenden wegen dem Eid. Und dann ist es im Endeffekt auch egal, welche Methode wir benutzen. Hauptsache, wir einigen uns auf eine Methode. Das ist das Wichtige. Und deswegen, schaut euch diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam an, den auch Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah verwendet, sozusagen, um damit etwas, sozusagen, für etwas zu argumentieren. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in ungefährer Bedeutung, Saumukum yawma tasumun. Euer Fasten ist dann, wenn ihr fastet. Wa fitrukum yawma tuftirun. Wa adhakum yawma tudhun. Ja? Sozusagen, die ungefähre Bedeutung dieses Hadithes. Ja? Das Fasten ist dann, wenn ihr fastet. Und das Fastenbrechen ist dann, wenn ihr euer Fasten brecht. Und das Eid, Opferfest ist dann, wenn ihr schlachtet. Und Ibn Taymiyyah sagt etwas sehr, sehr Wichtiges. Und zwar, er sagt, im Endeffekt kommt es darauf an, dass die Muslime zumindest in einem Land das Fasten gleichzeitig beenden. Und selbst wenn sie einen Fehler gemacht haben sollten, das Fasten beginnt dann, wenn die Muslime es begonnen haben. Selbst wenn sie einen Fehler gemacht haben sollten. Und es endet dann, wenn sie es beenden, selbst wenn sie einen Fehler gemacht haben sollten. Wichtig ist die Einheit. Mein Gott, ob ich jetzt nach der einen Methode oder der anderen Methode mein Fasten beende. Ist das so wichtig? Mal ganz ehrlich. Habe ich damit irgendwie etwas Falsches gemacht? Es ist lediglich ein Mittel. Es ist nicht das, der Zweck an sich. Der Zweck ist, dass die Muslime sich am Eidtag freuen und nicht streiten. Der Zweck ist, dass sie in einer Familie Harmonie haben und nicht die einen Eid feiern, die anderen zu Hause sitzen und fasten. Wie viele Familien haben wir, wo das so ist? Eine Katastrophe. Warum? Nein, es ist bitter, ich darf das nicht machen. Schau doch einfach, wie die Mehrheit das macht und halte dich daran. Darauf kommt es doch an im Endeffekt. Jetzt noch eine Nasiha abschließend. Was ist jetzt, wenn ich in einer Familie sein sollte, wo es verschiedene Meinungen gibt? Woran sollte ich mich halten? Ich sollte mich daran halten, was die Mehrheit macht. Ich sollte mich daran halten, was die Mehrheit macht. Das heißt, meine Familie geht nach einer bestimmten Moschee. Und diese Moschee fastet nicht mit der Mehrheit der, bricht ihr Fasten nicht mit der Mehrheit der Muslime. Und ich bin in dieser Familie, krass, ich gehe nach dieser Moschee. Egal, welche Methode sie genommen hat. Ja, es geht nicht um die Methode, es geht darum, dass Friede in der Familie herrscht. Wenn ich absolut überzeugt bin, dass diese Methode falsch sein sollte, was ich hoffe, dass es nicht mehr so sein ist, so ist nach unserem Vortrag, aber nehmen wir mal an, jemand ist absolut überzeugt davon, dass beispielsweise die Berechnungsmethode falsch ist. Als Beispiel. Ja? Er ist absolut davon überzeugt. Aber gleichzeitig möchte er Harmonie in seiner Familie haben. Was mache ich dann? Dann feiere ich Eid mit dieser Familie und faule diesen Tag nach, damit diese Harmonie in der Familie gewahrt ist. Aber ich glaube nicht, dass es so weit gehen kann, dass wir sagen, diese Methode ist absolut falsch. Inshallah hoffe ich, dass es nach diesem Vortrag nicht mehr so sein wird. Das ist das Wichtigste, was ich übermitteln wollte. Ich hoffe, dass ich es einigermaßen habe erklären können und dass wir jetzt einigermaßen besser Bescheid wissen, ja, über diese verschiedenen Meinungen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala das akzeptieren, was gut gewesen ist, und mir vergeben, wenn ich etwas Falsches gesagt haben sollte, weil dies dann von mir und die Shaitan gewesen ist. Barakallahu fikum.